Das Thema lautet Gott, ja, aber warum Jesus Christus? Wer ist Jesus Christus? Was hat er für uns getan? Das ist die ganz entscheidende Frage. Viele Menschen, und das finde ich positiv, die glauben ja, dass ein höheres Wesen existiert, dass es einen Herrgott gibt, der alles gemacht hat. Und das sieht man ja auch aus der Schöpfung, was alles ein Wunderwerk ist des Schöpfers. Aber sie können nicht so recht anfangen mit Jesus Christus. Wer ist eigentlich Jesus Christus? Gott, ja, aber Jesus Christus. Und wenn man die Frage stellt, wer ist Jesus, dann werden die unterschiedlichsten Antworten gegeben. Auch unter gelehrten Menschen, unter Philosophen, unter Theologen. Und ich möchte ein paar Beispiele am Anfang nennen. Und dann darauf eingehen, von der Bibel her, was sagt die Bibel, wer Jesus Christus ist? Das ist ja für uns die entscheidende Frage. Das wollen wir heute Abend miteinander betrachten. Also auf die Frage, wer ist Jesus, gibt zunächst die Antwort, er war ein guter Mensch. Ist das richtig? Ja, ist auch richtig. Ein guter Mensch, der vielen geholfen hat. Andere sagen, er ist ein Lehrer. Auch richtig. Er wurde auch als Rabbi, als Lehrer bezeichnet. Er hat aus dem Wort Gottes, aus dem Alten Testament auch gelehrt und ist auch darauf eingegangen, hat das erklärt und auch ja, den ursprünglichen Gotteswillen wieder den Menschen verständlich gemacht. Ich aber sage euch, ja, der ursprüngliche Wille des Schöpfers, den hat er deutlich gemacht. Andere sagen, er ist eine Art Denker, ein Philosoph. Ja, das ist, greift natürlich alles nicht so weit. Philosophen sind an sich Menschen, die irgendwelche Gedankensysteme bauen und miteinander im Streit liegen. Aber Jesus war also nicht nur oder überhaupt die Frage ein Philosoph, sondern ganz anders. Andere betrachten ihn als Vorbild. Auch richtig, er ist auf jeden Fall unser Vorbild. In seiner Sanftmut, in seiner Liebe, in seiner Weisheit, in seiner Gerechtigkeit und auch in seiner Vollkommenheit. Und für viele ist er einfach ein Religionsstifter, der Stifter der christlichen Religion, so wie Mohammed, der Stifter des Islam, Buddha, der Stifter des Buddhismus, Krishna, ja, und andere, der Stifter oder einer der Stifter des Hinduismus und so weiter. Ja, das ist er auch, wenn man es rein soziologisch betrachtet. Aber er ist eben weitaus mehr und darüber soll es heute gehen. Alle diese Antworten, die ich genannt habe, enthalten ein Körnchen Wahrheit, aber nicht die Wahrheit. Jesus Christus ist weit mehr als das. Jedes Jahr denken wir ja an Weihnachten, an die Geburt des Jesuskindes in der Krippe. An Ostern denken wir ja an Karfreitag, an die Kreuzigung, im Ostern an die Auferstehung. Und wir merken ja sogar, unsere Zeitrechnung ist nach ihm benannt. Wir zählen immer noch, Gott sei Dank, die Jahre nach Christi Geburt. Also unsere ganze Gesellschaft und Kultur, auch weltweit, die Zeitrechnung auf der Erde ist fast überall nach Christi Geburt berechnet. Also er ist ein sehr, sehr bedeutender Mensch, aber er ist noch mehr als ein Mensch. Und das möchte ich jetzt erklären an einem Beispiel. Ein Evangelist hat in einer seiner Ansprachen einmal ein Beispiel erzählt, das ich auch hier wiedergeben möchte. Er erzählte, dass er eines Tages mit seinem Sohn spazieren ging. Plötzlich trafen sie auf einen Ameisenhaufen. Und hat jemand schon so einen richtig schönen großen Ameisenhaufen gesehen? Ja, wo die so fleißig sind, auch ein Schöpfungsbeweis, ja, diese Informationen, die da fließen. Aber der Sohn des Evangelisten, der war vielleicht so im Alter, ich weiß nicht, wie heißt du? Vom Lukas, ja. Der war natürlich ein bisschen wild, wie die Jungs in dem Alter oft sind. Nicht alle, ja, aber es gibt vielleicht auch Ausnahmen. Und der hat einfach in diesen Ameisenhaufen hineingetreten. Soll man nicht machen, ne? Sind sogar geschützt. Aber der hat hineingetreten und viele dieser kleinen Tiere waren tot, andere verwundet und die Verständigung zwischen den Tieren war erheblich gestört worden. Nun, da tat es dem Sohn leid und natürlich auch seinem Vater, dem Evangelisten, und sie überlegten, wie sie den Ameisen helfen konnten. Und sie kamen darauf, dass den Ameisen in ihrem Chaos, was jetzt entstanden ist, nur ein Wesen helfen könnte, das mächtiger ist als diese. Ein mächtiges Wesen, das es wieder in Ordnung bringt. Gut, die Natur, irgendwann reguliert sich von selber. Aber um dieses Beispiel jetzt zu verstehen, ja, eine wirkliche Hilfe, sofortige Hilfe, da muss ein Wesen mächtig sein, alles wieder schnell herrichten. Aber dieses Wesen, das mächtiger ist als die Ameisen, hat ein Problem. Es müsste sich mit ihnen verständigen können. Es müsste auf eine Ebene mit ihnen treten können, müsste mit ihnen kommunizieren können, sprechen können. Und es müsste ihnen Anleitungen geben, um ihren Staat wieder aufzubauen, um die zerbrochenen Beziehungen zu heilen. Aber wie kann die Verständigung mit diesen kleinen Ameisen hergestellt werden? Nur indem dieses mächtige, große Wesen sich ganz herunterbegibt auf die Ebene der Ameisen. Vielleicht hat schon jemand verstanden, was ich damit andeuten will. Es ist ja ein Gleichnis, ein Beispiel, ein Vergleich. Also dieses Wesen müsste praktisch sich auf die Ebene der Ameisen begeben, um ihnen Anweisungen zu geben, wie sie ihren Staat wieder reparieren. Es müsste selber eine Ameise werden. Ein Mensch kann das natürlich nicht tun. Aber wenn wir es jetzt mal das Bild verlassen und auf die andere Ebene gehen, nämlich diese Ameisen, das ist ein Bild für uns Menschen. Ja, wir sind diese Ameisen in den Augen Gottes, so klein wie Staubkörner gegenüber dem Schöpfer des Universums. Und wie geht es uns? Uns geht es auch wie den Wesen, wo der Ameisenhaufen zertreten ist. Auch bei uns hat, ich habe es gestern erklärt, der Teufel, Satan, ein Durcheinander ausgelöst. Die Bibel spricht hier vom Sündenfall, 1. Mose 3. Es ist ein Chaos entstanden in unserer Welt. Ein Chaos. In vielen Ländern, bei uns Menschen, brannten neue Kriege auf. Jeden Tag hören wir das in den Nachrichten. Kriege, Unrecht, Hungersnöte, Arbeitslosigkeit. Menschen reden schlecht übereinander. Es werden laufend neue politische Skandale aufgedeckt. Und das Vertrauen zwischen den Menschen schwindet rapide. Jeder scheint sich nur noch selbst der Nächste zu sein. Und das ist das Chaos in unserem menschlichen Ameisenstaat. Ist ein Durcheinander entstanden. Und die Bibel nennt deutlich die Wurzel dieses Chaos, dieses Durcheinanders. Sie sitzt im menschlichen Herzen, im Herzen jedes Menschen von Natur aus. Albert Einstein, der bekannte Physiker und Entdecker der Relativitätstheorie, sicher hat jeder den Namen schon mal gehört, er hat einmal gesagt, das Problem dieser Welt ist nicht die Atombombe, sondern das menschliche Herz. Zum Auslösen der Atombombe, so möchte ich sagen, gehört einer, der den Knopf drückt. Ja? Und das ist das Herz des Bösen, was diese Bombe auslöst. Oder überhaupt erst baut und produziert. Das ist halt auch eine große Diskussion. Ne? Iran, Irak, diese ganzen Staaten. Und da hat Albert Einstein auf jeden Fall recht gehabt. Das Problem sitzt im menschlichen Herzen. Aus dem Herzen kommen Kriege, Gewalttaten, Unrecht und Betrug. Und das sagt ja auch Jesus Christus. In der Bibel steht, in Matthäus Evangelium Kapitel 15, was zum Mund hineingeht, was wir also essen, das macht den Menschen nicht unrein, sondern was aus dem Mund herauskommt, was aus dem Herzen herauskommt. Unser Mund offenbart, was im Herzen ist. Wenn jemand immer nur flucht und böse Ausdrücke gebraucht, dann sieht es in seinem Herzen nicht gut aus. Ja, das offenbart unser Reden, das offenbart, was auch im Herzen ist, in unserem Denken und in unserem Innersten. Und Jesus sagt, dass aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, also Verleumdung und Lüge und Lästerung und all diese Dinge. Und es gibt ja Menschen, die denken, naja, ich habe noch nie jemanden umgebracht, ich habe noch nie gestohlen. Aber wenn man dann fragt, hast du auch noch nie einen schlechten Gedanken gehabt über jemanden? Hast du noch nie etwas Böses jemandem gewünscht? Das ist nämlich auch Töten. Ja, Jesus sagt, das Töten beginnt schon, wenn ich zornig bin auf jemanden, dann töte ich ihn schon in Gedanken. Wenn ich jemanden hasse, der Maßstab Gottes ist viel höher als unser Maßstab wohl ist. Oder habe auch noch nie gelogen, denken manche. Weiß nicht, will jetzt niemand fragen, ob jemand hier ist, der noch nie gelogen hat. Ich habe auch schon gelogen, leider. Habe es aber dann auch bereut und vor Gott um Vergebung gebeten. Also, wenn jemand sich selber für gerecht hält und denkt, er hat noch nie gesündigt. Sünde heißt sich gegen Gott auflehnen und dann auch Böses tun, ohne Gott leben wollen, in der Gottesferne, in der Trennung von Gott sein, selber Gott sein wollen. Das ist alles Sünde, Absonderung. Es kommt vom Wort Absonderung, ja, Sünde. Also das alles böse und schuldhafte Wesen des Menschen wird damit ausgedrückt. Wenn jemand meint, er hat noch nie gesündigt, betrügt er sich selber. Gott können wir nicht betrügen. Er sieht alles, was wir tun. Aber ich will damit erklären, der Maßstab Gottes ist viel höher als unsere. Er ist nämlich vollkommen. Und wenn wir in die Gemeinschaft mit Gott, wenn wir in den Himmel kommen wollen und nicht in die Hölle, in die ewige Verdammnis, wenn wir in den Himmel kommen wollen, wo ewiger Friede und Seligkeit und Geborgenheit bei Gott ist, dann müssen wir vollkommen sein. Können wir das als Menschen? Nein, können wir nicht. Aber jetzt kommt genau das, was ich mit diesen Ameisen erklären wollte. Gott hat seinen vollkommenen, reinen, unschuldigen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt, um stellvertretend für uns die Schuld zu tragen am Kreuz auf Golgatha. Da wurde er gekreuzigt, den grausamen Tod. Und sein heiliges, unschuldiges Blut ist dort geflossen. Und das wäscht jeden rein, der dieses Opfer, stellvertretende Opfer Jesu annimmt. Ich habe es versucht, in einem Satz jetzt zu erklären. Wer das zum ersten Mal hört, kann vielleicht jetzt nichts mit anfangen, deshalb will ich es nochmal erklären. Also, der Mensch kann nicht perfekt sein. Wir können nicht vollkommen sein. Schon ein böser Gedanke trennt uns von Gott und schließt uns vom Himmel aus. Schon ein böser Gedanke. Und wir können nur in den Himmel kommen, zu Gott, in die Geborgenheit, wenn jemand da ist, der uns reinwäscht von den bösen Gedanken, von den bösen Worten, von den bösen Taten. Und das tut Gott selber durch seinen Sohn, der als der Unschuldige am Kreuz gestorben ist, für uns, die wir schuldig sind, stellvertretend. Hat das jeder verstanden? Ja, das ist der Kern der christlichen Botschaft, wie sie übrigens in allen Kirchen grundsätzlich jetzt einmal gesehen verkündigt wird, wenn auch mit unterschiedlichen Ausprägungen. Ja, die Bibel sagt, Jesus allein ist der Weg zum Vater. Es gibt keinen anderen Mittler zu Gott. Es ist ein einziger Mittler zu Gott, dem Vater, der Sohn Jesus Christus. Wir dürfen beten zu Gott, dem Vater und zu Jesus Christus. Zu Gott, dem Vater, auch im Namen Jesu. Es gibt in der Bibel kein Gebet zum Heiligen Geist. Es gibt in der Bibel kein Gebet zu Maria. Und es gibt in der Bibel kein Gebet zu irgendwelchen Menschen, die sich als Heilige bezeichnen oder so bezeichnet werden. Wenn jemand ein solches finden sollte, darf er mir es nachher gerne zeigen. Ja, ich will es einfach mal hier erwähnen, will niemand zu nahe treten. Ich komme selber ursprünglich aus der katholischen Kirche. Aber unsere Überzeugung ist von der Bibel her, nur was die Bibel sagt. Die Bibel ist allein das Wort Gottes, nicht was Menschen in ihren Traditionen hinzugefügt haben. Ja, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Allein die Bibel, allein Jesus Christus, allein der Glaube, allein die Gnade. Das ist die reformatorische Entdeckung, die ein Martin Luther, die ein Johannes Calvin, die ein Menno Simons, die die ganzen Reformatoren wieder ganz neu ans Licht gebracht haben. Und Menschen haben über Jahrhunderte hinzugefügt, ihre eigenen Lehren. Aber das ist nicht richtig. Ja. Wir dürfen zum Wort Gottes nichts hinzufügen. Ich lese einmal ganz am Ende der Bibel, liebe Freunde, lese ich uns Folgendes vor. Und die Bibel ist abgeschlossen worden im ersten Jahrhundert nach Christus. Also das letzte Buch ist die Offenbarung an Johannes und die ist wohl um 90 nach Christus auf der Insel Patmos dem letzten lebenden Apostel Johannes geoffenbart worden. Und damit ist die Bibel abgeschlossen. Wir dürfen nichts hinzutun und auch nichts hinwegtun. Und wer das noch nie gelesen hat, also ganz am Ende der Bibel kann man leicht finden, ich hoffe, jeder hat eine Bibel hier oder zu Hause, da steht Folgendes geschrieben in Offenbarung 22, Vers 18 folgende. Ich bezeuge allen, also Offenbarung 22, Vers 18 und 19, ich bezeuge allen, die die Worte der Weissagung in diesem Buch hören, wenn jemand zu diesen etwas hinzufügt, also irgendwelche Menschenlehren, Traditionen, Konzilserklärungen und so weiter, wenn jemand etwas dazu hinzufügt, dann wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand von den Worten des Buchs dieser Weissagung etwas wegnimmt, dann wird Gott seinen Teil wegnehmen aus dem Buch des Lebens und aus der heiligen Stadt und von dem, was in diesem Buch geschrieben steht. Es sagt, der dies bezeugt, Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. So endet die Heilige Schrift. Nichts hinzutun, nichts hinwegtun. Und wir beten zu Gott, dem Vater, und wir dürfen auch beten zu Jesus Christus, als der Märtyrer Stephanus gesteinigt wurde, gemäß dem Buch Apostelgeschichte, dann rief er, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er hat in diesem Moment auch zum Herrn Jesus gebetet, weil er der Sohn Gottes ist. Der Heilige Geist wiederum vertritt uns im Gebet mit unaussprechlichem Seufzen. Es gibt also in der Bibel kein Gebet zum Heiligen Geist und auch kein Gebet zu irgendwelchen Menschen. Wir achten Maria sehr hoch als die Mutter unseres Heilandes Jesus Christus, aber sie ist keine Miterlöserin. Ja? Das ist sie nicht, hat sie immer von sich gewiesen. In der Bibel sagt sie einmal, was er euch sagt, das tut, was Jesus sagt, beim Hochzeit zu Kana. Sie sagt nicht, ich bin jetzt die Mittlerin zu Gott. Kommt nirgends vor in der Bibel. Ich hoffe, ich trete niemand zu nahe, aber ich muss es einfach an der Stelle einmal sagen. Jesus Christus sagt selber von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, zu Gott, dem Vater, außer durch mich. Ja? Ist auch exklusiv Jesus Christus. Und Maria hat immer auf ihren Sohn hingewiesen, nie auf sich selber in der Bibel. In der Bibel muss man ganz klar auseinanderhalten von dem, was Menschen später hinzugedichtet haben. Ja. Also das ist auch mir ganz klar geworden, allein die Heilige Schrift ist von Gott inspiriert. Alles andere haben Menschen später erfunden und da wollen wir einfach nüchtern bleiben und nicht auf Menschen hören, sondern auf Gottes Wort. Nun, und Gott, der Vater, hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt als den einzigen, der den Weg uns zum Himmelreich ebnet. Die absolute Heiligkeit Gottes hat das absolute Opfer erfordert, weil nur durch Blutvergießen die Sünde abgewaschen werden kann. Das ist ein Geheimnis, was Gott so angeordnet hat. Und deshalb hat man schon im Alten Testament Tiere geopfert. Aber es heißt in der Bibel, dass durch das Blut von Böcken und Stieren die Sünde nicht weggenommen werden kann. Das war nur ein Hinweis auf den, der kommen wird, auf Jesus Christus. Und dann, als Jesus gekommen war, wurde ja auch der Tempel zerstört, und zwar durch die Römer im Jahre 70 nach Christus. Wir brauchen heute keinen Tempel mehr in Jerusalem, wo Tieropfer gebracht werden. Jesus hat das einmalige Opfer vollbracht. Und daran denken wir ja auch im Abendmahl, im Brotbrechen. Ja, da blicken wir zurück auf dieses Opfer Jesu, das uns reingewaschen hat am Kreuz von Golgatha. Und es wird wirksam für uns, wenn wir es für uns annehmen im Glauben. Wenn wir Jesus annehmen als den Mittler, den Stellvertreter, der uns den Weg zum Vater ebnet. Jeder Mensch ist von Natur aus der Macht der Sünde unterworfen. Man spricht hier auch von der Erbsünde. In Psalm 51 heißt es, ich bin in Sünden empfangen. Jetzt nicht, Entschuldigung, wenn ich so sage, wir sind ja unter Erwachsenen, nicht der Geschlechtsakt als solcher ist sündig, wie manche Kreise lehren, sondern dass jeder Mensch von sich aus, von Adam und Eva herkommen, schon diesen Sündenfall in sich trägt. Diese Lossagung von Gott selber, wie Gott sein will, auf die Stimme des Teufels gehört hat und nicht auf die Stimme Gottes. Er hat von der Frucht der Erkenntnis gegessen und will sein eigener Herr sein. Und deshalb ist auch das ganze Leid in die Welt gekommen. Das habe ich gestern schon erklärt. Verflucht sei der Ackerboden um deinetwillen. Ihr erinnert euch, ja? Mit Mühsal sollst du dich nähren und du wirst wieder vergehen, zur Erde werden, von der du genommen bist, Staub zu Staub. Und das ist nun unser Schicksal, was Gott uns geschickt hat, aufgrund der Übertretung des Gebotes, nicht von dieser Frucht der Erkenntnis zu essen im Paradies. Das Paradies ist verschlossen. Aber Gott hat eben diese Rettungsaktion geschenkt. Er hat seinen Sohn geschickt auf diese Welt. Im Johannesevangelium Kapitel 1 steht dieser Satz, muss ich vielleicht erklären, das Wort wurde Fleisch. Das Wort, das ist Jesus Christus, der schon existiert hat, vor Bethlehem, bevor er in Bethlehem in die Krippe gelegt wurde, ja, hat schon existiert in Ewigkeit beim Vater als der Sohn Gottes. Auch ein großes Geheimnis, aber die Bibel spricht immer wieder davon. Und dann heißt es, das Wort wurde Fleisch. Das heißt, der ewig existierende Sohn Gottes wurde in Jesus von Nazareth Mensch, nahm unsere Fleischesgestalt an. Wir bestehen ja auch aus Fleisch und Blut. Fleisch, ja, das ist damit gemeint. Und das Wort wurde also Mensch, der Sohn Gottes, kam auf die Erde, um mitzuleiden mit unserer Schwachheit, sagt die Bibel einmal im Hebräerbrief. Er wurde ganz Mensch wie wir, aber mit einem Unterschied. Er hat nie gesündigt, er hat nie Böses getan, er hat nie ein böses Wort gesagt, nie einen bösen Gedanken gehabt. Und deshalb konnte er als das völlig unschuldige Opferlamm, so sagt die Bibel, für uns stellvertretend sterben, durch sein Blut uns reinwaschen und siegreich auferstehen. Das Thema morgen Abend, Beweise für die Auferstehung. Das ist ein sehr spannendes und wichtiges Thema, gerade jetzt auch in der Osterzeit, die Auferstehung Jesu Christi. Wäre er nur am Kreuz gestorben, ohne Auferstehung, dann wäre nur das Halbe geschehen, ja, die Sühnung, aber ohne den Sieg des ewigen Lebens. Und die Jünger haben ja dann auch nicht mehr an ihn geglaubt, weil sie dachten, es ist alles zu Ende. Aber durch die wirkliche Auferstehung wurden sie zu todesmutigen Zeuginnen und Zeugen für die gesamte Menschheit. Und es gäbe heute keine christlichen Kirchen, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Keiner hat jemals behaupten können, dass Mohammed auferstanden sei. Wird bis heute nirgends gelehrt im Islam. Keiner kann behaupten, Buddha sei auferstanden. Wird nicht gelehrt. Aber Jesus ist auferstanden, ist der einheilige Glaube in allen Konfessionen, wird das ja verkündet. Ob es evangelisch, katholisch oder orthodox ist, ja, ich denke, da sind sich alle Christen einig, Jesus ist auferstanden. Gerade in der Ostkirche ist bekannt der Gruß, Christos vaskres, wie ist denn nur vaskres? Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Ja, aber dazu dann morgen. Also der Ameisenstaat, das heißt unsere Menschheit ist durcheinander gerannt durch die Sünde, aber Gott hat sich erniedrigt in seinem Sohn ganz tief hinunter zu uns, so wie wenn jetzt ich den Ameisen helfen wollte, müsste ich zur Ameise werden, ja, aber so hat Gott seinen Sohn herabgesandt und er ist Mensch geworden, zu uns gekommen. Um dieses Bild jetzt zu verlassen mit den Ameisen, ja, aber vielleicht ist dadurch verständlicher geworden. Man kann nur dann die Lösung bringen, wenn man ganz sich auf diese Ebene begibt. Und das hat Gott, der Herr, in seiner Liebe getan zu uns. Eine kurze Begebenheit aus einem Missionsbericht. Ein Missionar hat Folgendes erzählt über die Eskimos. Eskimos leben ja so ganz im Norden, wo es so ziemlich kalt ist, nicht? Jeder weiß, denke ich, was ein Eskimo ist. Und er hat die Evangelien in die Eskimo-Sprache übersetzt. Und dann fehlte ihm ein Wort für Heiland. Heiland, das ist der Retter, der Erlöser, Jesus Christus. Hatte er kein Wort in der Eskimo-Sprache. Und dann hat er sie gefragt, diese Eskimos, liebe Freunde, entsteht nicht manchmal, wenn ihr auf dem Meer beim Fischfang seid, ein großer Sturm, sodass einige von euch im Meer umkommen und nur wenige gerettet werden? Oh ja, sagen sie, das kommt leider sehr oft vor, dieser Sturm. Gerade auch in diesen Polargebieten, nicht? Und nun, fragte der Missionar weiter, kommt es nicht auch vor, dass ihr mit dem Tode ringt und dann durch einen Freund oder Bruder gerettet werdet, der euch aus dem Boot heraus die Hand entgegenstreckt? Da kommt dann einer mit dem Boot, streckt ihnen die Hand hin und kann sie dann noch herausziehen. Oh ja, riefen sie wieder, das kommt oft vor. Und dann fragte dieser Missionar, der die Bibel in diese Sprache gerade übersetzen wollte, wie nennt ihr in eurer Sprache diesen Freund, der euch die rettende Hand entgegenstreckt, wenn ihr aus dem Boot gefallen und am Ertrinken seid? Und dann sagten sie ein Wort in ihrer Sprache, das etwa so viel bedeutet wie ein Freund, der einen Ertrinkenden rettet, der einen rettet, der gerade im Begriff ist zu sterben. Und dann sagte der Missionar, dieses Wort nehme ich nun für Heiland, für Retter. Und so wurde in der Eskimo-Sprache dieses Wort verwendet für einen, der einen rettet, der gerade am Ertrinken ist, am Sterben ist. Ja, wunderbar. Und dann verstanden auch die Eskimos, was Jesus getan hat, wer der Heiland ist. Nämlich ein Herr, der vom Tode errettet, von der ewigen Verlorenheit. Und jetzt kommen wir zum Namen Jesus Christus. Der Name ist ja Jesus. Und was ist Christus? Weiß das jemand? Der Titel, die Bezeichnung. Jesus kommt vom Hebräischen Jeshua, das gleiche Wort wie Josua übrigens, und bedeutet ganz einfach Hilfe, Rettung. Der Name Jesus bedeutet Rettung. Rettung vom Tode, Rettung vom Verderben. Und Christus, von griechisch Chrio, ist das gleiche wie das hebräische Messias, Mashiach. Schon gehört, Messias, ja. In Israel, wer da schon war, ich war 5-mal dort, da bedeutet das der Gesalbte. Das ist der Heilskönig, der das Friedensreich aufrichten wird. Der den neuen Himmel, die neue Erde mit seinem Vater zusammen errichten wird. Wo es kein Leid, kein Geschrei, keine Träne mehr gibt. Keine Vergänglichkeit, keinen Tod mehr. Das bedeutet Christus. Also der Name Jesus Christus bedeutet der Retter, der sein Friedensreich aufrichten wird. Mit allen, die an ihn glauben, allen, die ihm vertrauen, die zu ihm gehören. Möchtest du auch dazugehören? Das ist der entscheidende Schritt des Lebens. Es gibt ganz wichtige Entscheidungen im Leben. Eines davon ist die Berufswahl. Das andere ist die Wahl des Ehepartners. Wen heirate ich? Da hängt auch sehr viel davon ab. Und das Allerwichtigste ist aber, wen wähle ich? Gott oder Satan? Himmel oder Hölle? Ewiges Leben bei Gott oder ewige Verdammnis in der ewigen Qual, von der die Bibel ausspricht? Das habe nicht ich erfunden, die Hölle. Ja, das sagt Jesus selber sehr oft. Gerade der Heiland, der die Menschen so liebt, er redet auch oft und warnt sehr oft vor dem ewigen Verloren gehen können. Und er sagt sogar, die Hölle ist ein Ort, wo der Wurm nicht stirbt und die Flamme nicht erlischt. Es gibt also, muss ich auch deutlich sagen, in der Bibel kein Fegefeuer, dass man irgendwann da noch nach dem Tode gereinigt wird von Schlacken und Sünden. Das haben auch Menschen erfunden. Zeig mir eine Stelle, wo das steht. Ja, ich wüsste keine. Es heißt einmal gerettet wie durchs Feuer hindurch. Aber da steht nicht gerettet durchs Feuer hindurch, sondern wie durchs Feuer. Das ist ein Symbol, ein Vergleich, dass jemand gerade noch gerettet wird. Aber die Entscheidung fällt zu Lebzeiten. Wir können nach dem Tode nichts mehr ändern an unserem Schicksal. Wir können auch nicht Geld zahlen, dass die Toten noch irgendwo herauskommen. Sondern hier und jetzt ist der Tag des Heils. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. So steht es in der Bibel, wörtlich geschrieben. Ich zitiere vieles hier auswendig, ja, kann jetzt nicht alles aufschlagen. Aber das ist Wort Gottes. Also wir sollten diese Entscheidung nicht verpassen. Hier und jetzt, liebe Freunde, ist die Notwendigkeit. Und jetzt möchte ich noch ein Wort aus der Bibel lesen zur Frage, wer ist Jesus Christus? Wer ist Jesus? In Matthäus 16, ab Vers 13, da wird diese ganz entscheidende Frage gestellt. Und das sieht man auch damals haben die Leute viele Theorien gehabt, wer dieser Jesus, dieser Wanderprediger aus Nazareth ist. Ja. Und Matthäus 16, ab Vers 13. Da kam Jesus in die Gegend der Stadt Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass des Menschensohn sei? So hat sich der Herr Jesus selber bezeichnet. Menschensohn kann Mensch heißen, aber gleichzeitig ist damit der Weltenrichter aus dem Prophet Daniel Kapitel 7 gemeint. Das ist also eine doppelte Bedeutung enthalten. Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn ist? Also er selber ist. Er wollte wissen, was so die Leute über ihn sagen und was die Jünger meinen, wer er ist. Nun die Antwort, sie sprachen, etliche sagen, du seist Johannes der Täufer. Der war also schon enthauptet worden und die meinten, der Geist des Johannes sei jetzt praktisch in ihm. Andere sagen, du seist Elia, das ist der Prophet, der zum Himmel gefahren ist, ohne leiblichen Tod, steht im Alten Testament. Etliche sagen, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Ja, Jesus ist ein Prophet, aber er ist mehr als ein Prophet. Er, Jesus, sprach zu ihnen, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Die Jünger, die ihm nachfolgen. Da antwortete Simon Petrus, der Sprecher der Apostel, und sprach, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Christus, der Heilskönig und gleichzeitig Gottes Sohn. Es ist nur einer, gibt nur einen Sohn Gottes. Und das ist Jesus Christus. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn. Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, also kein Mensch hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich war ja schon ein paar Mal in Israel und diese Messias-Offenbarung, wie man es auch nennt, diese Christus-Offenbarung, die Gottheit Jesu, das ist am höchsten Punkt des Jordan offenbart worden. Wenn ihr mal Israel seid, wer war denn schon in Israel? War schon jemand dort? Ja. Dann war der auch am Jordan. Ja. Der Jordan beginnt so im Hermongebirge, fließt dann durch den See Genezareth und mündet dann, geht immer weiter hinab bis ins Tote Meer. Im Hermongebirge ist er noch über dem Meeresspiegel, der Jordan, ganz oben. Und da hat sich Jesus in seiner Gottheit offenbart. Da ist diese entscheidende Offenbarung, wo er fragt, wer bin ich? Ganz oben am Jordan, an der höchsten Stelle so in Israel, beim Hermon. Wahrscheinlich ist auch der Berg der Verklärung nicht der Tabor, nimmt man an, sondern auf dem Hermongebirge, wo es sogar schneedig, wo es ganz hoch und licht ist und hell ist, nehmen viele Ausleger an. Gut, aber, und der See Genezareth, wo der Herr Jesus die meiste Zeit gewirkt hat, wo er Tote auferweckt hat, wo er ja, Heilungen vollbracht hat, wo er die Bergpredigt gehalten hat, der liegt schon 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Da hat sich der Sohn geoffenbart, auch in seinem Wirken. Und wenn man noch weiter den Jordan hinabgeht, was kommt dann? Ganz am Ende das Tote Meer, der Ort der Sünde. Sodom und Gomorra liegt unter dem Toten Meer. Da wurde ja Feuer und Schwefel herabgeregnet von Gott. Und da, unter diesem Salzmeer, hat noch kein Mensch ausgraben können. Das ist so eine ätzende Säure, also Salzlauge. War da selber schon drin, da muss man sehr aufpassen, muss sich nicht verbrennen. Da ist praktisch das Symbol der Sünde, Sodom und Gomorra. Also man merkt, in Israel hat sogar die Geografie, die Topografie eine tief, tief symbolische Bedeutung. Ganz oben die göttliche Offenbarung, auf halber Höhe das Wirken Jesu und der Sieg über die Sünde, über Tod und Teufel und ganz unten Tote Meer als Symbol der Sünde. Ist mir irgendwann mal aufgefallen, sehr interessant. Es gibt bei Gott keine Zufälle. Israel übrigens mit Jerusalem liegt, wenn ihr einen Globus oder eine Landkarte nehmt, in der Mitte der Kontinente, also in der Mitte der Erde, kann man sagen, praktisch, von den Ländern her gesehen. Aber natürlich, Frage des Aspekts, aber es ist wirklich in der Mitte hier beim Mittelmeer und die ganze alte Welt des Altertums, das ist auch zentral. Das ist die zentrale Offenbarung. So eine solche große, unübertreffliche Bedeutung hat Jesus Christus. Nicht zu vergleichen mit irgendwelchen Religionsstiftern oder Propheten oder was auch immer. Ja, der Herr Jesus hat Tote auferweckt, Blinde sehend gemacht, Tauben das Gehör wiedergegeben, Aussätzige reingemacht. Er hat sogar einen Blindgeborenen geheilt, ihm das Augenlicht geschenkt. Und es wird gesagt, das hat es noch nie gegeben, das hat noch nie ein Mensch tun können. Das kann nur Gott, ja, praktisch einem Blinden, der schon blind geboren war, das Augenlicht schenken. Es ist eine Neuerschaffung gewesen in diesem Blindgeborenen. Und nur Gott kann erschaffen. Ärzte können heilen, sie können reparieren, aber nur Gott kann erschaffen. Ein Schöpfungsakt. Allein Jesus Christus. Ihr kennt sicherlich den berühmten Maler Leonardo da Vinci. Schon gehört, ja? Mona Lisa, glaube ich, stammt von ihm. In Paris, im Louvre ausgestellt. Wir haben es vor einem Jahr einmal besucht. Obwohl ich das Bild gar nicht so großartig finde. Es sind viel großartigere Bilder noch im Louvre, aber das sind natürlich Hunderte dauernd vor dem Mona Lisa. Man kam kaum durch, um da das anzuschauen. Aber trotzdem ein genialer Maler und Erfinder. Und Leonardo, er hat auch an einem großen Gemälde vom Abendmahl gearbeitet, sehr bekannt, vielleicht schon gesehen. Und er hatte da, so sagt man, nur das eine Ziel vor Augen, dass die Gestalt des Herrn Jesus sogleich alle Blicke auf sich zieht. Ja, der Herr Jesus soll im Mittelpunkt stehen, nicht die Jünger und auch sonst nichts. Aber dann hatte er noch die Idee, in einer Ecke des Bildes hat er ein kleines Schiff eingezeichnet. An dem Schiff hat er 3 Wochen gearbeitet, allein an diesem kleinen Schiff. So präzise hat er seine Zeichenkunst genommen. Viel Mühe verwendet. Nun war das Gemälde fertig, es wurde ausgestellt und viele Menschen sind dabei geströmt. Und dann bemerkte Leonardo etwas, das ihn traurig machte. Was geschah? Die Menschen starrten alle nicht auf Jesus im Zentrum, sondern auf dieses kleine Schiff in der Ecke und sagten, was für ein hervorragender Künstler. Eine solche Präzision hat er auf dieses Schiff verwendet und haben alle dieses Schiff angeguckt. Und die Aufmerksamkeit war gar nicht mehr auf Jesus allein jetzt zentriert. Dann tat er etwas Drastisches. etwas Dramatisches. Als die ganzen Besucher weg waren und er abends allein war mit diesem Bild, nahm er einen Pinsel und löschte mit einem kräftigen Strich das Schiffchen für immer aus. Warum hat er das getan? Nichts soll ablenken vom Jesus Christus, vom Heiland. Ja. Das war sicherlich ein schwerer Schritt für ihn, aber er hatte das Bild nicht wegen dem Schiff zeichnen wollen, sondern wegen dem Erlöser. Ein solcher Glaube fand sich noch in Vertretern früherer Kunst. Bis heute ist bei Malern, ich weiß nicht, vielleicht auch noch einige, heute sind sehr viele Atheisten, früher waren viele zumindest religiös, sage ich mal, jetzt allgemein verstehen. Aber ja, das war Leonardo. Die Zeit läuft mir davon, ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Geduld. Ist jemand schon müde? Geht es noch? Ja. Ich will jetzt einfach aufzählen, ganz kurz, einige Titel Jesu in der Bibel. Wir haben schon gehört, Gottes Sohn, Messias. Dann wird Jesus bezeichnet als der Eckstein, der entscheidende Stein zum Bau des Gebäudes der Gemeinde. Jesus wird bezeichnet als der Gesandte, der Vater sendet seinen Sohn. Er wird bezeichnet als der Meister, Epistrata griechisch. Das ist der, der das Sagen hat, der Autorität besitzt über unser Leben. Er wird als der Morgenstern bezeichnet, der den Tagesanbruch ankündigt. Übrigens nächste Woche, heute in einer Woche ist eine große Sonnenfinsternis angesagt. Verpasst es nicht, ja. Freitagvormittag in einer Woche, Kameras bereithalten. Und dann sehen wir, wie wichtig es ist, dass die Sonne scheint, wenn sie nämlich da mal nicht mehr scheint am Tag. Sie soll ganz verschwinden. Sehr beeindruckend, dass Gott immer sowas auch schickt. Aber Jesus ist der Morgenstern, der den Tagesanbruch ankündigt. Und dann das Reich Gottes einleitet. Jesus als Prophet, haben wir schon gehört, Spross Jahwes, aber auch das Wort, der wahre Weinstock, ich kann es jetzt nur noch aufzählen aus Zeitgründen, aber auf eins möchte ich hier eingehen, Jesus der Stein des Anstoßes, so wird er auch bezeichnet, für viele ein Anstoß, die es nicht erfassen können oder wollen. Dazu zwei Beispiele, recht dramatisch das erste, das wird uns so überliefert, dieses Ereignis. Und zwar im Jahre 1908, vor über 100 Jahren, in Messina gab es die Zeitschrift Telefono. Und das war eine Zeitschrift, die religiöse Dinge verspottet hat. So wie es heute leider auch oft Gotteslästerung gibt und Blasphemie. Etwa, ich nenne das Stichwort Charlie Hebdo, da werden ja alle Religionen verspottet. Ja. Wie lange lässt Gott das mit sich machen? Und so war auch in diesem Blatt Telefono 1908, eine gereimte Betrachtung zu Weihnachten. Und da hieß es folgendermaßen. O du kleines Kindelein, das nicht wahrer Mensch allein, nein, auch wahrer Gott will sein. Um deines Kreuzes willen begehren wir deine Stimme zu hören. Bezeuge dich uns, die wir leben, schick uns nun ein Erdbeben. 1908, das haben die so als Weihnachtswunsch geschrieben in ihrer Spottzeitschrift. Was geschah? 8 Tage nach Erscheinen dieses Spottgedichtes, und zwar am 28. Dezember 1908, wurde Messina durch ein schweres Erdbeben heimgesucht, bei dem fast 90.000 Menschen das Leben verloren. Gott hat es sofort in dramatischer Weise beantwortet. Nicht immer antwortet Gott so schnell. Unter den Toten war auch die Familie des Verfassers dieser Weihnachtsspottgedichtzeilen. Der Verfasser selber kam zwar mit dem Leben davon, wurde aber wahnsinnig. Ja. Gott lässt sich nicht spotten. Ein anderes Beispiel, etwas positiverer Art. Es geht ja darum, Jesus, der Stein des Anstoßes. Ja. Aber hier ein positives Beispiel. Ein Prediger in England hatte, so wie wir jetzt hier, eine Anzahl Vorträge gehalten, um die Wahrheit des christlichen Glaubens nachzuweisen. So wie ich es auch morgen Abend versuchen werde bezüglich der Auferstehung, kommt wieder zu dem Thema Beweise für die Auferstehung. Ist ja auch für uns wichtig, wenn Jesus auferstanden ist, werden auch wir auferstehen zum Leben. Sonst nicht, sonst bleiben wir im Tod. Ja, und dann bei diesen Vorträgen, das war in England, da kam dann am letzten Abend ein bekannter Atheist und Gottesleugner und hörte auch zu. Ich weiß nicht, ob vielleicht auch jemand heute hier ist, der auch militanter Atheist ist. Ich wünsche es ja keinem. Aber dieser Gottesleugner, der kam am Schluss vor der ganzen Versammlung nach vorne zum Pastor, zum Prediger und sagte: Ich glaube nicht an Ihre Lehren, ich kann sie nicht annehmen. Er war nicht still, der kam dann offensiv praktisch nach vorne. Ja. Und dann sagte ihm der Prediger: Hören Sie mich an, Sie haben seit Jahren etwas verurteilt, was Sie nie geprüft haben. Sind Sie bereit, sich von mir, der den christlichen Glauben geprüft hat und der seine Wahrheit erfahren hat, sich von mir anleiten zu lassen, etwas zu tun vor der Versammlung? Gewiss, sagte der Ungläubige, darin will ich Ihnen entgegenkommen. Dann, sagte der Gottesmann, kommen Sie hier neben mich nach vorne und sagen Sie mir die einfachen Worte nach: Gott sei mir Sünder gnädig. Aber, antwortete der Atheist, ich glaube ja nicht an Ihre Lehren. Antwort des Predigers: Nun, wenn Sie, wie Sie sagen, ehrlich sind und bereit sind, diese Frage zu prüfen, so müssen Sie tun, was ich Ihnen sage. Gut, dann kam er nach vorne, die ganze Versammlung saß in großer Stille da, war ganz gespannt, als sie den Ungläubigen nach vorne kommen sah, niederknien und mit fast spöttischem Ton, spöttisch, die Worte dieses Zöllners aus der Bibel nachsprechen hörte: Gott sei mir Sünder gnädig. Dann sagte der Pastor mit ganz sanfter, liebevoller Stimme: Sagen Sie diese Worte noch einmal. Und er sagte es auch mit zwar noch etwas verächtlichem, aber doch schon etwas gedrückterem Tone: Gott sei mir Sünder gnädig. Nun, dann sollte er die Worte noch einmal nachsprechen. Und da wurden sie in einem fast demütigen Ton gesagt: Gott sei mir Sünder gnädig. Und dann ein fünftes Mal. Und der Gottesleugner fing an, von Kopf bis Fuß zu zittern und betete flehentlich diese Worte: Gott sei mir Sünder gnädig. Und da hat Gott gewirkt an ihm und hat ihn überführt von seiner Sünde. Und die Gnade Gottes hat ihn erreicht, hat sich noch an diesem Abend bekehrt und ist zu Gott gekommen, in Jesus Christus. Ja, das zeigt uns, was auch das Gebet vermag. Sicherlich haben viele in diesem Moment für ihn gebetet. Es war ja auch eine Versammlung, so wie hier jetzt. Und ich denke, auch hier sind heute viele, die beten. Und Gott liebt uns ja so sehr, möchte nicht, dass einer von uns verloren geht, sondern er hat für jeden einen Platz im Himmel bereitet, der zu ihm kommt. Und wir machen ja solche Veranstaltungen auch nicht umsonst, zum Zeitvertreib oder so, sondern es geht uns ja darum, dass jeder auch diese gute Erfahrung macht, die viele von uns hier schon gemacht haben. Dass es eine Vergebung für alle unsere Schuld gibt, dass es jemand gibt, der vollkommen war und uns dadurch eine, oder vollkommen ist, Jesus, und uns dadurch eine vollkommene Erlösung schenkt, der uns den Zugang zum Himmel schenkt, dass wir ein sinnvolles Leben haben. Als Christen wissen wir ja, wo wir herkommen, nämlich von Gott, wo wir stehen, wem wir dienen, Gott, Jesus, und wo wir hingehen, in den Himmel. Das weiß der Atheist nicht. Der meint, er sei ein Geschöpf der Evolution, sein Leben hier sei sinnlos und nachher löst er sich einfach in Atome auf. Aber die Bibel sagt, dass jeder weiterleben wird nach dem Tod. Jeder, ob er es will oder nicht. Und viele lassen sich heute verbrennen und meinen, dann kann nach dem Tod nichts mehr sich ereignen. Aber es ist ein großer Betrug. Die Bibel sagt, es wird jeder weiterleben. Und dazu möchte ich eine Stelle lesen, auch aus dem Buch der Offenbarung. Auch ziemlich am Ende. Wer will, kann es auch aufschlagen. Über das Endgericht. In dieses Endgericht werden aber nur die Menschen kommen, die Jesus nicht angenommen haben. Die, die Jesus angenommen haben, die kommen nur in das Preisgericht oder Lohngericht, wo praktisch geprüft wird, ob jemand, wie die Bibel sagt in 1. Korinther 3, Gold, Silber und Edelsteine gebaut hat auf das Fundament Jesus Christus oder nur Heu, Stroh und Stoppeln. Das heißt, ob wir dem Herrn von Herzen wirklich gedient haben oder praktisch ja, gerade so durchrutschen. Ja. Es gibt ja auch solche Christen, die nicht so eifrig sind. Es hängt die Erlösung aber nicht von den Werken ab, möchte ich auch sagen. Sondern die Werke, so sagt die Bibel, sind die Folge des Glaubens. Die Werke können uns nicht erlösen, wenn sie ohne den Glauben an Jesus Christus getan sind. Wir können noch so viele Werke tun, möchte ich nicht geringreden. Ist wunderbar, aber in den Himmel, so perfekt können wir nie sein, weil es eine böse Tat wieder alles durchstreicht. Deshalb brauchen wir Reinigung, Erlösung. Und dann tun wir die guten Werke aus Liebe zu Jesus und aus Liebe zu den Menschen. Das ist das gute Werk, das der Christ tut. Aus Liebe zu Jesus für die Erlösung, aus Dankbarkeit und aus Liebe zu den Menschen. Gut, das wollte ich noch kurz erklären. Aber hier steht jetzt in Offenbarung 20 ab Vers 7. Beziehungsweise ich lese jetzt nicht ab 7, sondern ab Vers 11 über das Weltgericht, wie das am Ende sein wird. Da steht auch von den Werken, aber nur unter dem Hintergrund, dass der Glaube entscheidend ist. Da steht Offenbarung 20 ab Vers 11, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Das ist Gott, ja, auf dem Richterthron am Ende, über alle Menschen. Das heißt, die Gläubigen, die sind ja nur im Reichsgericht, aber hier die Ungläubigen, die nicht Jesus angenommen haben zu Lebzeiten, die werden vor diesem großen weißen Thron stehen. Und dann heißt es, vor dessen Angesicht flohen die Erde und der Himmel und für sie wurde kein Platz mehr gefunden. Dann sah ich die Toten, klein und groß, vor Gott stehen. Die leben also weiter. Die Toten stehen da vor Gott, ja, die existieren weiter. Und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden danach gerichtet, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Da muss ich vielleicht erklären, dass entscheidend das Buch des Lebens ist. Aber lese ich erst zu Ende. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod. Und jetzt kommt der entscheidende Vers. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, im Buch des Lebens eingeschrieben, der wurde in den Feuersee geworfen, also in die ewige Verdammnis. Das steht so in der Bibel, im drittletzten Kapitel, Offenbarung 20. Also, wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, der wurde in den Feuersee geworfen. Was ist das Buch des Lebens? Die Werke können nicht retten. Das sind alle Werke vermerkt. Alles, was wir getan haben zu Lebzeiten. Und wir müssten wirklich perfekt gewesen sein. Aber wenn wir nicht im Buch des Lebens stehen, hilft uns alles nichts, was wir an Werken getan haben. Denn die guten Werke können die bösen nicht ausgleichen. Stellt euch einmal vor, es hat einer in der Bank eingebrochen und da eine Summe gestohlen und dann wird er verurteilt. Und dann sagt er, aber ich habe doch so und so viel gespendet, das lasst mich doch frei. Ja. Würde das funktionieren? Nein, das geht nicht. Es muss Gerechtigkeit geschehen. Er muss für das Böse verurteilt werden. Selbst wenn er jetzt was Gutes tun will, die bösen Werke müssen gesühnt werden. Und deshalb wird jeder gerichtet nach seinen Werken. Das heißt, jeder wird verdammt werden, verurteilt werden, der nicht im Buch des Lebens steht. Muss man ganz klar erkennen. Im Römerbrief steht, dass der Mensch gerechtfertigt wird aufgrund des Glaubens und nicht nach den Werken, nach den eigenen Leistungen. Er wird nur dann gerechtfertigt, also freigesprochen vom ewigen Verderben. Und nun, im Buch des Lebens ist nur eingeschrieben, wer Jesus als den Erlöser angenommen hat. Nur der ist, steht im Buch des Lebens. Das klingt sehr hart und intolerant. Da fragt man sich natürlich, was ist mit all denen, die Jesus nicht angenommen haben? Die Bibel sagt eben, die stehen nicht im Buch des Lebens. Steht an vielen weiteren Stellen deutlich. Ja, das ist natürlich eine Glaubensentscheidung. Können wir niemand abnehmen. Und möchtest du auch ins Buch des Lebens eingeschrieben werden? Das geschieht einfach, indem ich sage und bete, Herr Jesus Christus, mir tut mein bisheriges Leben leid. Ich habe ohne dich leben wollen, ich habe mich selber perfekt machen wollen, aber ich merke, ich schaffe es nicht. Meine Werke reichen nicht aus. Ich werde nach den Werken gerichtet werden und auch verurteilt werden, wenn ich nicht durch dein Blut reingewaschen werde von dem, was falsch war in meinem Leben. Und ich tue wirklich Buße, das heißt, ich empfinde tiefste Reue darüber, dass ich gesündigt habe, das heißt zunächst einmal in der Gottesferne leben wollte, es alles selber machen wollte ohne dich. Und ich erkenne mein Versagen, auch meine Selbstgerechtigkeit bringe ich dir. Denn die Selbstgerechtigkeit, der Stolz ist die größte Sünde, die Wurzel aller anderen Sünden. Wenn jemand meint, ohne Gott leben zu können, der stirbt in seinem Stolz. Und das ist vielleicht das, was die meisten Menschen abhält. Ja? Tue Recht und scheue niemand, ist ihr Motto. Aber früher hieß das noch, fürchte Gott, tue Recht und scheue niemand. Heute sagen viele, tue Recht und scheue niemand. Und irgendwann sagen sie nur noch, scheue niemand. Das ist dann die völlige endzeitliche Entwicklung, wo es gar keine Gebote mehr gibt, wo jeder nur noch im Chaos, in der Anarchie dahin leben möchte. Nein, Jesus ist stellvertretend für uns gestorben. Und nun hierzu eine abschließende Begebenheit, die ich wiedergeben möchte. Damit möchte ich dann auch zum Ende kommen. Danke euch, dass ihr so viel Geduld schon hattet. Ein Ereignis aus dem Jahr 1797, das uns überliefert ist. Im Kaukasus, Russland, wurde dem Fürsten eines kleinen Bergvolkes ein Sohn geboren. Er erhielt den Namen Schamil. Als Schamil groß geworden war und die Herrschaft über sein Volk ergriffen hatte, erwarb er sich den Ruf, er ist ein kluger und gerechter Fürst. Vor allem wegen zwei Tugenden wurde er gerühmt, wegen seinem unbestechlichen Gerechtigkeitssinn und der Liebe zu seiner Mutter. Nun geschah etwas. Es wurde eines Tages diesem Fürsten Schamil gemeldet, dass wichtige Geheimnisse aus dem Heerlager an den Feind verraten worden seien. Wichtige Geheimnisse an einen feindlichen Stamm. Man konnte den Übeltäter lange nicht finden. Und es wiederholt sich immer wieder dieser Verrat von Geheimnissen, von strategischen und militärischen Geheimnissen. Und der König ließ dann eine Verordnung bekannt machen, dass, wenn der Verräter gefasst wird, er bestraft würde mit 100 Geißelhieben vor dem versammelten Kriegsvolk. 100 Geißelhiebe. Für schwache Personen bedeutet das so gut wie den Tod. Ja, starke können es vielleicht überleben. Also eine harte Strafe. Und dieser Verrat ging aber weiter. Und eines Tages kam einer seiner Berater ganz verzweifelt mit großer Erregung zu ihm und sagte, wir haben den Verräter gefunden. Es ist deine Mutter. Deine Mutter. Nun, der König war davon so betroffen, dass er 3 Tage und 3 Nächte sich eingeschlossen hat, nichts aß und nichts trank, nicht schlafen konnte, und er war ganz verzweifelt. Wir haben ja gehört, seine 2 großen Tugenden sind sein Gerechtigkeitssinn, es muss Gerechtigkeit getan werden, und aber auch die Liebe zu seiner Mutter. Unbegreiflich, warum sie das getan hatte. Und dann waren 2 Stimmen in ihm. Die eine sagte, denke an deine Pflicht der Gerechtigkeit. Wenn diese Gerechtigkeit Halt macht vor deiner Mutter, vor deinem eigenen Fleisch und Blut, wer wird dann noch deinem Wort glauben, wenn du das einfach jetzt zurücknimmst, diese Strafe? Und die andere weiche Stimme sagte, denke daran, es ist doch deine Mutter. Nun, er kam zu einer Entscheidung und ließ nach 3 Tagen sein Volk versammeln, blass, und mit düsterer Entschlossenheit stand er da und die Mutter kniete zitternd vor dem Thron. Und daneben wartete der Henker mit der Geißel, mit dieser Peitsche, der diese oft tödliche Strafe ausführen sollte. Also für eine Frau bedeutete es so gut wie den Tod. Der König sprach dann Folgendes. Mein Volk, es ist meine königliche Pflicht, das Recht zu wahren. Die Schuld muss gebüßt werden. Sie muss gebüßt werden. Das Gesetz muss erfüllt werden. Henker, tue deine Pflicht. Nun, der Henker ergriff die Geißel und in dem Moment, als die Mutter den ersten Schlag erhalten sollte, trat der König dazwischen. Er riss seinen eigenen Mantel von den Schultern, sprang vor und rief, es ist meine Mutter. Ich bin ihr Sohn, ihr Fleisch und Blut, ich trage die Strafe für sie, schlage mich. Und so ging er also stellvertretend nach vorne und empfing Schlag auf Schlag diese Strafe. Für die Mutter hätte es den Tod wohl bedeutet, er überlebte es, Blut überströmt, er war ein starker, kräftiger Mann und hat damit die Königspflicht der Gerechtigkeit mit der Sohnespflicht der Liebe gegenüber seiner Mutter verbunden. Die Mutter kehrte dann auch um von ihrem Weg und es wurde alles gut. Aber er hat stellvertretend sich hier eingesetzt und war bereit, sich zu opfern für die Mutter. Nun, was möchte ich damit sagen, liebe Freunde? So hat es auch Gott getan. Gott hat seinen Sohn stellvertretend für uns sterben lassen. Es hat sicherlich auch Gott dem Vater, es gibt ja den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, Gott dem Vater das Herz zerrissen, seinen Sohn sterben zu lassen. Und der Sohn hat er selber noch gebetet im Garten Gethsemane: Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Schick mich nicht ins Todestal. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und es gab keine andere Möglichkeit, die Sünde aller der Menschen hinwegzunehmen, zu sühnen, als dass der einzig Sündlose, der einzig Vollkommene, der einzig Unschuldige für dich und mich gestorben ist. Das ist das Geheimnis von Golgatha, vom Kreuz und auch von der Auferstehung. Er hat ja den Tod überwunden und ist siegreich auferstanden. Die Situation ist also ganz einfach nochmal am Schluss zu erklären. Uns alle müsste die Todesstrafe treffen, die ewige Verlorenheit in der Hölle, wenn nicht Jesus sie getragen hätte. So wie dieser Sohn der Mutter stellvertretend für seine Mutter sich hatte auspeitschen lassen. Dieser Schamil ist nicht gestorben, er hat es überlebt, aber der Herr Jesus ist gestorben, aber dann auferstanden am dritten Tage und ist der Sieger über den Tod geworden, auch über die Sünde und über den Teufel. Und die Frage stellt sich jetzt jedem von uns, ich kenne euch nicht, aber ihr kennt euer Herz, wer hat es schon angenommen und wer noch nicht? Jesus möchte jeden einladen, komm zu mir, ich habe dich lieb, ich habe dich so geliebt, dass ich für dich in den Tod gegangen bin, damit du nicht den ewigen Tod, die ewige Verlorenheit erleiden musst. Komm zu mir, auch heute ist die Möglichkeit zu kommen, das anzunehmen. Ich würde jedem empfehlen, auch einmal diesen Film hier mitzunehmen, 6000 Punkte für den Himmel, wo es nochmal erklärt wird, dass der Mensch sich nicht selber erlösen kann, in einer dramatischen Geschichte, die hier erzählt wird, oder auch andere Schriften. Was kommt nach dem Tod, wie komme ich in den Himmel? Es sind noch einige Exemplare da, ihr könnt es vertiefen. Wir können jetzt ins Gespräch kommen, wenn wir noch einen Imbiss zusammen haben. Es sind manche da, Brüder und Schwestern, Männer und Frauen, die auch Jesus schon kennen, die euch sagen, wie das geht, wie man auch beten kann und sein Leben Jesus übergibt. Ich werde auch jetzt nochmal gleich mit uns beten, wenn wir aufstehen. Aber komm, solange es noch Zeit ist. Wir wissen nie, manche von uns waren schon schwer krank, wir wissen nie, wie lange wir leben. Und wir sollten diese wichtigste aller Entscheidungen nicht aufschieben. Ich sage es nur aus Liebe zu euch, zu jedem von uns. Ich durfte schon mit 18 Jahren diese Glaubensentscheidung treffen und bin so dankbar dafür, dass mein Leben seither so sinnvoll ist. Ja? Nicht einfach so oberflächlich, so wie die Atheisten da nur für den Tag leben, sondern ich lebe jetzt schon für die Ewigkeit. Und ich weiß, ich darf mich ewig freuen, wenn ich bei Jesus bin. Das wünsche ich wirklich jedem von uns. Ich möchte euch jetzt einladen, nochmal aufzustehen. Wir beten zusammen und dann wird Robert noch ein Wort sagen. Lieber Herr Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du uns lieb hast, dass du selber ans Kreuz gegangen bist, dein heiliges Blut vergossen hast für uns unheilige und verlorene Menschen, auch für mich und für jeden von uns. Herr, und wenn jemand hier ist, der noch nicht dein Kind ist, schenk ihm doch diese Freude, dein Kind zu werden und bei dir geborgen zu sein, alle Zeit. Herr, segne jeden, der gekommen ist. Wirke weiter an unseren Herzen. Du allein kannst uns herausreißen aus dem Dunkel, aus der Verlorenheit und kannst uns ein erfülltes Leben schenken. Wir loben und preisen dich und bekennen dir, dass uns alle unsere Sünde leid tut, dass es uns leid tut, dass wir dich verleugnet haben so lange, Herr. Aber jetzt ist der Tag des Heils und wir dürfen dich annehmen. Wer es noch nicht getan hat, Herr, sei du gnädig und schenk dazu Gnade, Kraft und Freudigkeit. Lob und Preis sei dir gebracht. Amen.
Amen.